Nach einer Evangelisationsveranstaltung kommt einmal eine junge Frau nach vorn zum Evangelisten. Und der fragt sie, so wie er das in der Regel immer macht: Na, jetzt sagen Sie mal, warum sind Sie denn jetzt nach vorne gekommen? Und jetzt hätte er eigentlich gern gehört: Ja, weil mich Ihre Botschaft so angesprochen hat. Aber die Frau erzählt Folgendes: Ich bin Telefonistin und in unserem Telefonamt haben wir eine Kollegin, die ist so ganz anders. Wenn wir blöd über andere daherreden, dann macht sie nie mit. Aber wenn es darum geht, jemand eine Gelegenheit, jemand eine Gefälligkeit zu erweisen, dann ist sie immer die Erste. Wenn die nur durch den Saal geht, dann schauen wir uns manchmal verwundert an und fragen: Was ist das bloß mit der? Sie ist so anders als wir alle. Und dann sagt sie: Diese Kollegin hat mich heute eingeladen, in diese Versammlung zu gehen. Und ich habe sie gefragt: Ist es eine Gelegenheit, so zu werden wie du? Und sie sagte: Ja, genau so eine Gelegenheit ist das. Und dann sagt die junge Frau zu dem Prediger: Von ihrer Predigt habe ich leider nicht viel verstanden. Aber ich bin gekommen, weil ich so werden will wie meine Kollegin. Das Zeugnis von dieser Arbeitskollegin spricht von einem Geisterfüllten, von einem anderen Leben. Von einem Leben, das auffällt und das sich auf andere auswirkt. Und die Frage, die der Bibeltext heute Morgen an uns stellt und die er an dich stellt, die lautet: Wie wirkt sich dein Leben aus, das er dir geschenkt hat? Wie wirkt sich dieses Leben aus in deiner Umgebung, in deiner Nachbarschaft, an deinem Arbeitsplatz? Wir lesen Philipper Kapitel 2, die Verse 12 bis 18. Darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Hier schaut der Paulus zurück und sagt: Ich erinnere euch an früher, gell, wie ihr wart. Ihr wart gehorsam. Als ich bei euch war und als ich weggegangen bin, wart ihr auch noch gehorsam. Aber jetzt geht er in die Gegenwart und sagt: Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet, mir zum Ruhm am Tag des Christus, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Jetzt gibt's in der Gemeinde, wie auch in der Welt, immer Geschwister, die reden ungefähr so: Ich habe einfach nichts drauf. Ich krieg sowieso nie was auf die Reihe. Ich bin nichts, ich kann nichts, ich werde nichts. Schaukasten gestalten, ich kann nicht einmal einen Kreis malen, es werden bei mir immer Eier. Hauskreis leiten, gar nicht dran zu denken. Evangelisieren, da mache ich mir ja vorher schon in die Hose. Heilig leben, vergiss es. Und jetzt sehen diese Geschwister Vers 12, da heißt es: Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Oder so wie Luther übersetzt: Schafft euer Heil mit Furcht und Zittern. Und dann kriegen die aber nicht Furcht und Zittern, sondern noch viel mehr Jammern und Klagen, und sagen: Ich muss mir mein Heil schaffen, das schaffe ich nie. Und dann zweifeln sie an ihrer Errettung. Und dann gibt's noch andere Geschwister in der Gemeinde, ich sage jetzt nicht in dieser Gemeinde, aber die lesen dann nur den Vers 13. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen. Und die sagen dann, ja, da haben wir es ja. Gott macht sowieso alles, also brauche ich als Christ überhaupt nichts tun. Wenn er mir das Wollen und das Vollbringen nicht schenkt, was kann ich dafür? Hauptsache, ich bin gerettet, alles andere kümmert mich nicht. Jetzt haben wir ein Problem, oder? Da hat der Paulus gerade in Kapitel 2, Vers 2, den Philippern noch, hat er sie noch ermahnt und gesagt, macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid. Und jetzt sagt er sowas Widersprüchliches. Das ist ja wie die Szene da im königlich-bayerischen Amtsgericht, da wo der Kläger seine Sache darlegt und der Richter sagt dann, da haben sie recht. Und dann kommt der Angeklagte und begründet seine Sichtweise und der Richter sagt wieder, da haben sie auch recht. Und dann beschwert sich der Kläger und sagt, sie können doch nicht zu mir sagen, da haben sie recht. Und dann sagen sie zu ihm auch wieder, da haben sie auch recht. Und der Richter sagt, ja, da haben sie auch wieder recht. Ist es bei Paulus auch so? Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen. Ist es ein Widerspruch innerhalb von zwei Versen? Denkst du, der Paulus wäre so naiv, der Paulus, der bei Gamaliel gelernt hat, der Paulus wäre so naiv, dass er das nicht merkt, dass sich das für unsere Ohren widersprüchlich anhört? Na, so naiv ist der Paulus nicht. Also hat er es bewusst so geschrieben. Ich denke, wenn wir Paulus anschauen, seine Briefe, dann ist eines ganz klar. Er sagt, wir sind errettet allein aus Gnade. Da kann niemand etwas hinzutun. Epheser 2, Vers 8 und 9, denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch den Glauben und das nicht aus euch, nicht durch Werke, damit niemand sich rühme. Und wenn der Paulus jetzt im Philipperbrief sagt, verwirklicht eure Rettung, dann steht hier das Wort katergazestai. Und das bedeutet so viel wie, verwirklicht euer Heil, weil es schon in euch ist. Es war interessant, in einem Bibellexikon, im Griechischlexikon zu lesen, dass das Wort früher verwendet wurde, um große Geldscheine flüssig zu machen. Stell dir mal vor, du kriegst einen 1.000-Euro-Schein, ein großzügiges Geschenk, und willst damit irgendwo in den Laden und damit einkaufen. Das geht nicht. Man muss es klein machen, flüssig machen, damit es eine Wirkung hat. In diese Richtung geht hier das Wort. Bringt das jetzt zum Ausdruck, was Gott euch schon geschenkt hat. Setze das Geschenk Gottes, deine Errettung, jetzt in jedem Lebensbereich, in deinem Alltag, ganz praktisch um. Mit anderen Worten, deine Rettung ist nicht damit vorbei, dass du gerettet bist, sondern deine Rettung kommt damit zum Ausdruck, dass sie sich jetzt auswirkt in deinem Leben. Genauso ist deine Ehe ja nicht damit vorbei, dass du mit deinem Ehepartner vor das Standesamt gehst und vor den Traualtar und den Bund der Ehe schließt. Damit ist deine Ehe nicht vorbei. Nein, jetzt muss deine Ehe auch zur Auswirkung kommen. Ab jetzt lebst du doch mit deinem Mann und mit deiner Frau. Oder wenn du im Lotto einen Sechser hättest, dann ist doch dein Hauptgewinn nicht damit vorbei, dass du diesen Sechser auf deinem Lottoschein hast. Sondern der Hauptgewinn ist damit vorbei oder damit kommt er zum Tragen, dass du hingehst und dir das Geld abholst und sich das neue Geld auf dein Leben jetzt auswirkt. Sonst wäre es doch kein Gewinn. Und somit, wie mit dem Bund der Ehe oder wie mit dem Lottogewinn, so ist es mit deiner Errettung auch. Deine Errettung muss sichtbare Ergebnisse bringen. Und wenn es keine sichtbaren Ergebnisse bringt, dann kann ich nicht von einer Errettung sprechen. Wir haben gestern mit Fischermen Hebräer 11 angeschaut und da werden so die Glaubensgeschwister vorgestellt aus dem Alten Testament. Durch Glauben zog Abraham aus. Durch Glauben baute Noah eine Arche, obwohl er noch nichts von der Gefahr sah. Durch Glauben nahm die Rahab die Kundschafter in ihr Haus auf. Bei allen Punkten, wo diese Glaubenshelden gerühmt werden, steht der Glaube nie allein. Bei allen kommt es irgendwie zu einer Auswirkung im Leben. Und wir haben, ich habe dann die Jugendlichen aufgefordert, zum Schluss jetzt den persönlichen Satz zu formulieren. Durch Glauben hat der Gunnar, und jetzt schreib deinen Satz. Durch Glauben hat der Jakob, und jetzt schreib deinen Satz. Wo zeigt sich denn der Glaube in deinem Leben? Gottes Rettung fordert ein anderes Leben. Gottes Rettung in dir fordert ein anderes Leben aus dir heraus. Und deswegen sagt Paulus, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Jetzt die Frage, warum mit Furcht und Zittern? Ich denke, weil der Anspruch an dein Leben so hoch ist, dass du sie nicht erfüllen kannst. Der Anspruch ist viel zu hoch für uns, unsere Rettung zu verwirklichen. Deshalb schreibt der Paulus ja gleich im nächsten Vers, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt. Ohne dass ich irgendetwas dazu tun kann, hat Jesus mein Heil bewirkt. Und wie er dieses Heil bewirkt hat, das habt ihr ja in der letzten Predigt gehört. Das schreibt er ja im Abschnitt vorher. In Philipper 2, Vers 6, ein paar Verse noch. Der Jesus, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. In seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Diesen Weg ist Jesus für uns gegangen und das war doch kein Spaziergang. Das war Schwerstarbeit. Und du willst jetzt einen Spaziergang? Das würde nicht zusammenpassen. Jesus selber ging den Weg mit Furcht und Zittern. In Hebräer 5, Vers 7 und 8 lesen wir, dieser Jesus hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod retten konnte. Furcht und Zittern, Flehen, lautes Rufen und Tränen. Und was ist die Konsequenz für dich daraus, dass Jesus diesen Weg ging? Jetzt lebe du die Rettung, deine Rettung aus, ebenso mit Furcht und Zittern. Deine Nachfolge darf keine läppische Nachfolge sein. Lebe anders, denn deine Rettung fordert ein anderes Leben. Du kannst zum Beispiel nicht sagen, ja, ich kann nichts, ich bin nichts, Gott kann mit mir nichts anfangen. Das wäre eine Beleidigung für Jesus, angesichts des Einsatzes, den er für dich gebracht hat. Und du kannst dann nicht sagen, Gott macht ja sowieso alles, mein Heil ist mir geschenkt und alles andere ist mir wurscht. Auch das ist eine Beleidigung an Jesus. Fang an mit dem anderen Leben. Und fang dort an, wo dich der Herr hinstellt. Ein junger Mann ist einmal zum Gemeindeleiter gekommen weil er neben seinem täglichen Beruf noch in der Gemeinde mitarbeiten wollte. Und dort haben die miteinander geredet, längere Zeit, und irgendwie sind sie draufgekommen, dass er neben seinem Beruf und seiner Familie eigentlich gar keine freie mehr Zeit hat, um in der Gemeinde noch irgendwas zu tun. Und dann sagt ihm dieser Leiter, dieser Bruder, gibt ihm den Rat: Lass doch einfach alle in deiner Fabrik merken, dass du Christ bist. Den einen kannst du höflich bitten, dass er mit dem Fluchen aufhört. Dem anderen kannst du anbieten, dass du ihn heimfährst nach der Spätschicht, damit er nicht immer wieder im Wirtshaus hängen bleibt. Sei zu allen freundlich und zuvorkommend. Und wenn sie über deinen Chef lästern, dann mach du nicht mit und rede dagegen und sage ein freundliches Wort über deinen Chef. Lebe deine Rettung aus und zeig ihnen, dass Jesus in dir lebt. Und ein paar Wochen später trifft dann dieser Gemeindeleiter bzw. der Chef von der Fabrik diesen Gemeindeleiter. Und da konnte er sich's nicht verkneifen und spricht ihn an und sagt: Sagen Sie mir, dieser Herr Müller, der geht doch zu Ihnen in Ihre Kirche, oder? Und er fragt: Ja, warum? Naja, irgendwas ist mit ihm passiert. Er hat sich in den letzten Wochen zum besten Mann in seiner Abteilung gemausert und auf die anderen Arbeiter übt er einen guten Einfluss aus. Das ganze Betriebsklima in seiner Abteilung ist jetzt ganz anders. Genau das ist Gottes Plan mit dir. Wo du hinkommst, soll irgendwas anders werden. Ob du jetzt Telefonistin bist oder ein Arbeiter oder beim TÜV arbeitest oder Bauer bist oder Schüler. Das eine, was für alle gilt, die hier sitzen und die sagen: Ich bin errettet, lebe anders, denn Gottes Rettung fordert ein anderes Leben. Du hast nichts für deine Rettung getan. Aber du musst alles dafür tun, damit diese Rettung sichtbar wird. Das haben wir jetzt verstanden, oder? Die Frage ist jetzt: Warum sollen wir denn anders leben? Warum soll unser Heil sichtbar werden? Die Antwort: unter anderem, weil es jetzt auch um die Rettung der anderen geht. Gottes Rettung fordert ein anderes Leben, Gottes Rettung fordert ein Retterleben. Du bist verpflichtet zu einem Retterleben. Und jetzt beschreibt der Text in einigen Punkten, wie so ein Retterleben ausschaut. Das erste, was ich hier sehe, ein erlöstes Leben, ist ein Leben ohne Murren und Bedenken. Komisch, dass das an erster Stelle steht, gell? Es gibt so eine sogenannte Murr-Skala, die gibt's tatsächlich, und da steht Deutschland auch an erster Stelle. Also beim Murren, beim Jammern und Meckern sind die Deutschen noch besser wie beim Fußball. Wo man sich fast, ja, obwohl das letzte Spiel kann man ja vergessen, aber könnte ja wieder besser werden. Aber beim Murren und Jammern sind wir auch gut. Wenn wir als Christen jetzt das Wort hören, dann denken die ganz die Geistlichen ja nicht an sich selber, gell, dann denke ich nicht an mich, sondern dann denke ich sofort an Israel in der Wüste. Die haben gemurrt. Immer nur Manna, immer nur Wachteln, jeden Tag das Gleiche. Gut, dass uns das nicht passiert. Denk da an so ein, vielleicht habe ich es ja schon mal erzählt, an ein Jungschau-Seminar mit Hans Brandt. Da ging es in dem Seminar so vom Thema her um das Volk Israel in der Wüste. Und damit wir möglichst viel lernen und ein bisschen Ablenkung haben, gab es da mal so einen Sternenlauf. Da sind wir immer so zickzack durch die Gegend gelaufen, mussten Posten finden, dann ging es wieder zurück zum eigentlichen Posten und wieder aus und so, mussten wir Aufgaben erfüllen. Was wir nicht gewusst haben, dass der Hans Brandt bewusst in jede Kleingruppe einen Miesmacher eingeschleust hatte. Und es war bei uns eine Susanne und die hat das echt perfekt gekonnt. Zuerst war sie ganz hinten und kam nicht mit und wir haben sie versucht zu ermutigen, Susanne, mach doch auch ein bisschen schneller, komm doch mit. Dann preschte sie wieder nach vorne und wir kamen ihr nicht hinterher. Dann fing es ein bisschen zu regnen an und sie hat gemosert. Ach, so ein blödes Spiel, gell? Wie kann uns der Hans so ein blödes Spiel aufbrummen? Und durch den Dreck soll man auch noch rennen. Und ungefähr zur Hälfte von diesem Spiel war bei uns der Pegel ganz unten. Und wir haben alle rumgemosert. Ja, wirklich, der Hans hat es, der ist doch wirklich, der hat es nicht ganz richtig im Kopf, gell? Also uns sowas zumutet. Und als wir dann zurückkamen, dann stand der Hans schon als Mose verkleidet auf dem Felsen, auf dem Stein und hat uns versammelt und hat gesagt, ihr Volk Israel habt gemurrt in der Wüste. Und jeder hat gewusst, was Murren ist. Weil es war bei uns allen drin. Das Wort in der Bibel bezeichnet ein dunkles, unzufriedenes Murren. Braucht man gar nicht viel zu sagen, einfach nur irgendwie so. Jeder hat so sein eigenes Geräusch. Unser Murren zeigt uns, dass wir mit Gott nicht zufrieden sind. Murren ist ein Ausdruck von Undankbarkeit. Es ist ein Arbeiten gegen die Gnade Gottes. Deswegen ist Murren so schlimm. Unser Murren und Jammern zeigt uns, dass wir nur auf uns selber ausgerichtet sind und nicht auf Gott. Jemand, der sein Leben völlig auf Jesus ausrichtet, der wird nicht mehr murren. Und der wird nicht jammern. Und ist Murren und Zweifeln, ist das dein Problem? Dann lern vielleicht Philipper 2, Vers 7 und 8 auswendig. Oder halt sie dir zumindest immer wieder vor Augen. Jesus hat sich völlig erniedrigt. Er hat sich voller Liebe den Menschen hingegeben und die haben ihm nur mit Hass geantwortet. Aber er war völlig zufrieden in seinem Vater. Jesus hat nicht gemurrt. Nie gesagt, die verdienen es nicht. Halte dir den Diener Jesu vor Augen. Tut alles ohne Murren und Bedenken. Probier's mal aus. Versuch mal, das eine Woche lang zu machen. Eine Woche lang nicht murren. Das wäre mal eine ganz andere Woche, oder? Oder ein Leben lang nicht murren, das wäre das ganz andere Leben. Du sollst anders sein. Ein Arbeitgeber hat mal gesagt, das war kein Gläubiger, der hat gesagt, die beste Arbeit in meiner Firma wird von den Menschen geleistet, die sich am wenigsten beklagen. Gottes Rettung fordert ein anderes Leben. Erstens, ein Leben ohne Murren und Zweifel. Zweitens, ein erlöstes Leben ist ein Leben mit einem aufrechten Gang. Vers 15. Damit ihr unsträflich und lauter oder rein seid, untadelige Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts. Hier geht es um ein reines Leben, um einen aufrechten, geraden Gang, mitten in einem verdrehten, krummen Geschlecht. Mitten in einem Geschlecht, das nur krumme Wege geht. Der Herr Jesus hat mich nicht nur errettet von der Hölle, sondern er gibt mir auch ein Rückgrat. Er stellt mich gerade hin, er rüstet mich aus für einen geraden Gang inmitten einer Generation krummer Wege. Und wie können wir in einer krummen Welt den geraden Gang gehen? Indem ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes. Du sollst dich raushalten, indem du dich reinhältst. Du sollst dich raushalten, indem du dich sauber hältst. Indem du da keine Kompromisse machst. Und auch das gehört zum Programm deiner Errettung. Das ist ein Bestandteil deiner Errettung. Das ist nicht eine Wahlmöglichkeit, die du hast. Mir gefällt die Formulierung hier von Paulus. Er sagt, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts. Das habe ich in der vergangenen Woche gemerkt, als wir in Altötting waren, mit unserer Jugend. Wie viel Verdrehung gibt es in geistlichen Dingen, sogar unter Leuten, die sich als Christen bezeichnen. Der eine sagt, Gott ist eine Frau. Der andere sagt, ich bin schon 5-mal reinkarniert und deswegen gehe ich jetzt noch 7-mal um die Kapelle rum, um im Leben, nächsten Leben eine bessere Reinkarnation zu haben. Da sind tausende Wallfahrer und so gut wie keiner kennt mehr die christlichen Grundlagen. Vor kurzem habe ich von einer Frau wieder den alten Spruch gehört, mein Bauch gehört mir und ob ich abtreibe oder nicht, das bestimme allein ich. Verdrehtes und verkehrtes Geschlecht. Sex vor der Ehe macht doch auch jeder. Pornografie im Internet, nur ein Mausklick. Gewaltspiele genauso. Seitensprung, Ehebruch, Scheidung macht mittlerweile jedes zweite Ehepaar. Steuerhinterziehung, ich bin ja nicht blöd. Und dann mit dem Geld, was ich dann gespart habe, gehe ich in den Laden mit Namen, ich bin doch nicht blöd, denn Geiz ist geil. Ein verdrehtes und verkehrtes Geschlecht. Und ich glaube, wir sollten nicht alles mitmachen, was uns so angeboten wird, auch von der Werbung, und wenn es noch so schmackhaft ist. Paulus sagt, wir sollen uns reinhalten, indem wir uns von diesen Dingen raushalten. Nicht indem wir von diesen Dingen rausgehen, sondern indem wir inmitten des verdrehten, verkehrten Geschlechts leben und uns aber reinhalten. Gottes Rettung fordert ein anderes Leben. Ein erlöstes Leben ist ein Leben ohne Murren und Bedenken. Es ist ein Leben mit einem aufrechten Gang in einer krummen Gesellschaft. Und ein erlöstes Leben ist ein Leben, das etwas ausstrahlt. Vers 15 am Ende, unter welchen ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Wahrscheinlich denkt der Paulus hier an das Licht der Sterne in einer finsteren Nacht. Wir sollen in einer finsteren Welt leuchten als Himmelslichter. In der Zeit von unseren Urahnen, es war die Zeit, wo die Menschen lebten, die noch nichts von der Uhr ahnten, gell? Die hatten zur Bestimmung ihrer Zeiten und ihrer Wege, zu ihrer Orientierung die Lichter am Himmel, die Sterne. Ein einziger Stern gab oft einer ganzen Karawane in der Wüste den Kurs an oder einer Kriegsflotte. Und so ein Himmelslicht sollst du jetzt sein, ein Positionslicht, das anderen einen Kurs angibt. Für deine Kinder daheim oder für die Kinder im Kindergarten, wenn du dort arbeitest oder für deine Freunde in der Schule, sollst du strahlen als Licht, das einen Kurs angibt. Und als Christ bist du immer jemand, der einen Kurs vorgibt, aber das bist du nur, wenn du deine Errettung verwirklichst, wenn du es in deinem praktischen Alltag auslebst. Sonst bist du ein Irrlicht. Ein Christ, der lebt wie der Rest der Welt, ist immer ein Irrlicht. Und wenn ich an Himmelslichter denke, probiert es mal aus, jetzt wird es dann wieder toll im Sommer, liegst im Gras, schaust nach oben, und dann schaue ich mir die an, dann denke ich mir, die strahlen auch irgendwie Freude aus, gell? Wie die da so glitzern und wie wenn sie blinken würden und mir zublinkern. So Lichter am Himmelszelt in der dunklen Nacht strahlen irgendwie Freude aus. Und so ist es mit dem erlösten Leben auch. Es gibt Orientierung und es strahlt Freude aus. Wie sollte es anders sein, wenn der Herr uns die Rettung schenkt, die so hoch und so unermesslich ist? Das muss doch irgendwie ausstrahlen, oder? Ich habe auch gedacht bei unserem Einsatz in Altötting, Da sind wir auf viele Menschen zugegangen. Und was mich beeindruckt hat, bei manchen Jugendlichen, die sind gar nicht mehr weggekommen von Einzelnen. Wir haben ungefähr 75 Leute befragt. Der Hannes hat gestern so eine Auswertung gemacht, was er echt gut gemacht hat. Aber manche Gespräche haben da eine halbe Stunde und länger gedauert. Und es war irgendwie beeindruckend, gell? Und ich glaube, die meisten waren nicht beeindruckt durch unsere klugen Fragen, die die Jugendlichen so gestellt haben. Bei manchen war es einfach ihre Ausstrahlung. Weil irgendwie eine Freude da war, auf die Leute zuzugehen und ihnen irgendwas sagen zu können von Gottes großer Rettung. Und auch das bringt zum Nachdenken. Unsere Ausstrahlung. Du sollst anders leben. Das ist das Thema hier von diesem Text. Du hast nichts für deine Rettung getan, aber du musst etwas tun, damit sie sichtbar wird. Warum? Weil es jetzt auch um die Rettung anderer geht. Gottes Rettung fordert ein anderes Leben, Gottes Rettung fordert ein Retterleben. Vor einer Woche war Pfingsten, ist ja noch nicht so lang zurück. Vielleicht habt ihr bemerkt, ich habe in dieser Predigt jetzt nicht viel vom Heiligen Geist oder gar nicht vom Heiligen Geist gesprochen. Und doch ist das, was ich heute gebracht habe, eigentlich eine Pfingstpredigt. Denn genau darum hat dir Gott seinen Geist geschenkt, damit du anders lebst, damit du etwas ausstrahlst in der Welt, die verloren geht. Ich wünsche mir, dass wir das zu Herzen nehmen, dass wir nicht leichtfertig über unsere Rettung sprechen und immer nur in der Gemeinde danken, wie toll unsere Rettung ist und wie sehr wir das schätzen, sondern dass wir uns die Frage einmal ernsthaft stellen, wo wirkt sich diese Rettung denn jetzt am Montag aus und am Dienstag? Oder muss ich damit erst wieder warten bis zum nächsten Sonntag? Gottes Rettung fordert ein anderes Leben von dir. Amen.